Aktenzeichen, Kirche und Theater, ein Gegensatz, eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Die Kirche kann vom Theater lernen und umgekehrt. Papst Johannes Paul II. Hat einmal gesagt, die Kirche braucht die Kunst, also auch das Theater. Theater ist Teil des kulturellen Lebens in vergangener und in unserer Zeit. Das Theater und die Kirche haben Schnittmengen. Bei beiden geht es immer um den Menschen.
Gebrauch der Zeit, sie eilt so schnell von hinnen. Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Mein teurer Freund, ich rate euch drum, zuerst Collegium Logicum, damit der Geist euch wohl dressiert, in spanische Stiefeln eingeschnürt, dass er bedächtige sofort an, hinschleiche die Gedankenbahn und nicht etwa die Kreuz und Quer, ihr lichte Lehre hin und her. Zwar ist's mit der Gedankenfabrik wie mit einem Webermeisterstück, wo ein Tritt tausend Fäden trägt, die Schifflern herüber, hinüberschießen, die Fäden ungesehen fließen, ein Schlag tausend Verbindungen schlägt. Der Philosoph, der tritt herein und beweist euch, es müsst so sein. Das erste wäre so, das zweite so und drum, das dritte und vierte so. Und wenn das erste und zweite nicht wäre, das dritte und vierte, wäre es nimmer mehr. Das preisen die Schüler aller Orten, sind aber keine Weber geworden. Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben. Dann hat er die Teile in seiner Hand. Fehlt leider nur das geistige Band.
Der große Gustav Gründens war das. Im Faust 1. Zwischen Theater und Kirche schien lange Zeit ein tiefer Graben zu klaffen. Die Kirche wetterte gern gegen die Zügellosigkeit des Theatervolks, und die Schauspieler fielen über die angebliche Doppelmoral des Klerus her. Aber wie das oft so ist, wenn sich zwei leidenschaftlich streiten, verbirgt sich darin oft eine große Nähe und Verwandtschaft. Tatsächlich haben die frühen Christen viel vom Theater gelernt, das in antiker Zeit nicht nur der Unterhaltung diente, sondern Kultstätte war. Wer heute eine orthodoxe Kirche besucht, kann in der zentralen Bilderwand in der sogenannten Ikonostase noch immer die Szene, also den geraden Abschluss eines Amphitheaters, wiedererkennen. Wie Schauspieler aus dem Bühnenhintergrund auftreten, erscheinen und verschwinden orthodoxe Priester in den verschiedenen Türen der Ikonostase. Als westliche Version solcher szenischen Wände lassen sich die Lettner der mittelalterlichen Klosterkirchen verstehen. Sie trennten auf der einen Seite den Raum der Mönche ab, dienten zur anderen Seite hin aber als Bühne. Denn der Gottesdienst in den großen Kirchen des Mittelalters ließ viele Berührungen zwischen Liturgie und Schauspiel zu. Vor allem zu den großen Festen wurden die biblischen Geschichten oft im szenischen Spiel dargestellt, wie wir es heute noch von den Krippenspielen zu Weihnachten kennen.
Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts beginnen sich das zunehmend dramatischere Spiel und der Gottesdienst voneinander zu lösen. Die Bühne wurde nun aus dem Kirchenschiff heraus, nach außen verlagert, vor dem Kirchplatz. Dort an der Außenseite war, der symbolischen Ordnung von Sakralbauten entsprechend, ohnehin Raum für Bizarres und Burleskes, wie vor allem die dämonischen Wasserspeier an den großen Kathedralen belegen. Dort konnte sich das dramatische Spiel, das weiterhin von religiösen Stoffen und Motiven geprägt war, nun freier entfalten. Das mittelalterliche Schauspiel folgte nicht streng einer fein gesponnenen Handlung, sondern ließ Raum für Spielfreude und Improvisationen. Das Volk liebte das Drastische, Überraschende und Wunderbare, und die Schauspieler, eng mit den Zuschauern verbunden, gaben ihnen, was ihr wollt, Zotiges, Schauriges, aber auch schalkhafte Grimassen und akrobatische Verrenkungen. Das wohl bekannteste Stück für solch ein Theater vor dem Westwerk ist Hugo von Hofmannsthals Jedermann, das auf einem englischen Mysterienspiel aus dem 15. Jahrhundert basiert und seit 1920 das Markenzeichen der Salzburger Festspiele bildet. Es ist ein Spiel vom Leben und Sterben des reichen Mannes, vom verstockten Sünder und vom grimmigen Tod.
Das ist ein erzverdrießlich Sach. Man lebt geruhig vor sich hin, hat wahrlich Böses nicht im Sinn und wird am allerschönsten Tag hineingezogen und weiß nicht wie, in Hader, Bitternis und Klag.
Von deines Schöpfers Majestät bin ich nach dir ausgesandt. Und das in Ei. Drum steh ich da.
Wie? Ausgesandt nach mir? Ah ja, dem möchte wohl so sein.
Denn ob du ihm gibst wenig Ehr, in der himmlischen Sphäre denkt er dein. In welcher Weis, das soll dir gleich gemeldet sein.
Was will mein Gott von mir?
Auf deiner Seite steht nicht viel. Hast schon verloren in dem Spiel.
Seit wann? Seit wo? Wie geht das zu? Geschieht das in einem Nu? Wenn ein sein Leben brav sich regt und nur auf uns sein Tun auslegt, recht weislich, fest und wohlbedacht, recht Stein auf Stein, recht Tag auf Nacht, wird so ein wohlbeständig Ding in einem Augenzwinkern neu? Schmeißt ihr das um mit einem Wink?
Ja, solches wirkt die tiefe Reu.
Erst in den protestantisch geprägten Zeiten nach der Reformation wurde die alte Verbindung von Kirche und Theater aufgekündigt bzw. in die rein musikalische Darstellung hinein aufgelöst. Allerdings wird der Kirchenbau während der Barockzeit noch einmal nachhaltig von der Formsprache des Theaters beeinflusst. In der Folgezeit wandelte sich das niederschwellige barocke Stehgreif- bzw. Operntheater zum Theater der Klassik als einem kulturellen Brennpunkt. Nachdem über den Aufklärer Lessing wegen der Veröffentlichung theologischer Schriften von der Zensur ein Publikationsverbot verhängt worden war, verlegte sich dieser mit seinem Nathan der Weise bewusst auf seine alte Kanzel, das Theater. Der Bruch zwischen Theater und Kirche war damit für lange Zeit besiegelt.
Vor grauen Jahren lebte ein Mann im Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein Opal, der 100 schöne Farben spielte und hatte die geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, dass ihn der Mann in Osten darum nie vom Finger ließ und die Verfügung traf, auf ewig ihn bei seinem Hause zu erhalten. Nämlich so, er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste sei und stets der Liebste. Ohn Ansehen der Geburt, in Kraft allein des Rings, das Haupt, der Fürst des Hauses werde. Versteh mich, Sultan?
Ja, ich verstehe. Weiter.
So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn auf einen Vater, endlich von drei Söhnen, die alle drei ihm gleich gehorsam waren, die alle drei erfolglich gleich zu lieben sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald der Dritte, so wie jeder sich mit ihm allein befand und sein ergießend Herz die anderen zwei nicht teilten, würdiger des Rings, den er denn auch einem jeden die fromme Schwachheit hatte, zu versprechen. Das ging nun so, solange es ging. Allein es kam zum Sterben. Der Vater kommt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort verlassen, so zu kränken. Was zu tun? Er sendet ihn geheim zu einem Künstler, bei dem er, nach dem Muster seines Rings, zwei andere bestellt und weder Kosten noch Mühe sparen heißt, sie gleich, vollkommen gleich zu machen. Das gelingt dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden insbesondere, gibt jedem insbesondere seinen Segen und seinen Ring und stirbt.
Inzwischen hat sich viel gewandelt und das Verhältnis der beiden um ihr Überleben ringenden Kulturinstitutionen ist entspannter geworden. Zwischen Kirche und Theater gäbe es eine wichtige Schnittmenge, ebenfalls sei es aber notwendig, dass das Theater auch eigene Räume brauche. Das gelte auch für die Kirche. Ihr Dienst am Menschen braucht nicht die ästhetische Illusion. Ihre sozialen Leistungen sind unmittelbar. Die soziale und sozialisierende Leistung des Theaters ist vermittelt und muss sich vermitteln. Dies betonte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollisch, bei einem Werkstattgespräch im Kloster Weingarten und würdigte den gegenseitigen Lernprozess von Theater und Kirche in unserer Zeit. Es gibt eine neue Nähe zwischen Theater und Kirche, sagt der Kulturreferent der katholischen Deutschen Bischofskonferenz in Bonn, Jakob Johannes Koch. Seit rund 10 Jahren beobachten wir eine Rückkehr des Religiösen auf der deutschen Bühne. So haben sich das Maxim-Gorki-Theater in Berlin und das Schauspielhaus Wien in diversen Stücken mit den 10 Geboten beschäftigt, das Hamburger Thalia-Theater in dem Stück »Der Bus« mit der Suche einer Pilgerin nach dem wahren Glauben. Für diese Suche nach einer zeitgemäßen Spiritualität sei die Kirche offen, betont der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der rheinische Präses Nikolaus Schneider. Kirchen sind Räume, die das Ohr und den Blick in die Weite führen, so Nikolaus Schneider. Auch der katholische Bischof von Würzburg, Friedhelm Hoffmann, spricht von einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Kirche und Theater. Es gibt eine jahrhundertelange Distanz, gibt der Bischof zu. Inzwischen haben wir aber gelernt, uns für das Theater als Theater zu interessieren, weil es uns Fragen aufgibt, die uns nicht egal sein dürfen. Im Theater, so Hoffmann, würden Dimensionen des Menschseins gezeigt, die sonst nicht zum Tragen kämen. Von kirchlicher Seite kommt es jetzt darauf an, die Autonomie der Kunst anzuerkennen. Und statt uns ständig angegriffen zu fühlen, sollten wir zuerst fragen, was wir vom Theater lernen können, so der Bischof. Deutlich stellt Hoffmann seine These heraus, wenn Kunst wirklich Kunst sei, dann sei immer Gott im Spiel. Der Künstler übersteige in seiner Kunst sich selbst. Er übersteige sich auf Gott hin, und zwar auch dann, wenn der Künstler selbst das gar nicht so sehe. Die Leute, die nicht in die Kirche, aber dafür ins Museum oder Theater gehen, suchen dort doch auch noch nach dem Sinn des Lebens. Ein religiöser Mensch könne auch durch das Schaffen eines atheistischen Künstlers eine Erfahrung der Transzendenz machen. Ob Kirche, Museum oder Theater, an jedem dieser Orte gehe es um gelingendes Menschsein. Soweit Bischof Hoffmann.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier, sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Sie hörten Aktenzeichen, Kirche und Theater, ein Gegensatz, eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.